Also, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sandro. Falls ihr mich noch irgendwie erreichen wollt, da steht meine Mailadresse. Ich werde heute den Datenunterricht vorstellen. Und damit ihr kurz wisst, was alles folgen wird, würde ich euch kurz den Ablauf skizzieren. Ich werde berichten, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also, meine Erfahrungen aus dem eigenen Informatikunterricht, die mich stutzig gemacht haben, wo ich dachte, okay, hier ist irgendwas schief, da muss ich irgendwas ändern. Werde dann übergehen zum aktuellen Stand des Informatikunterrichts, vorrangig in Sachsen, werde den kurz vorstellen, was da gerade der Inhalt ist, um dann festzustellen, nee, neues Konzept muss her, zum Beispiel da, wo ich arbeite, in der FAS, wo ich jetzt die Chance hatte, in den letzten Jahren das zu probieren. Dann werde ich den Aufbau des DAO, DAO steht bei mir eben für den Datenunterricht, viele andere werden es auch noch kennen, für den dünnsten anzunehmenden User. Meine Schülerinnen, wenn sie das immer bemerken, müssen dann durchaus auch schmunzeln. Mal sehen. Okay, danach werde ich den grundsätzlichen Ablauf ein bisschen erklären, um dann noch ein bisschen Geschichten aus dem DAO zu berichten, weil das, glaube ich, nochmal ganz gut was verdeutlicht, was da eigentlich der Inhalt ist. Um dann Erkenntnisse daraus vielleicht abzuleiten, Schlussfolgerungen und dann zu sagen, was sollte jetzt vielleicht geschehen, wenn wir das alles wissen. Grundsätzlich Ziel dieses Vortrags ist es, Interesse daran zu wecken, den Informatikunterricht prinzipiell neu zu denken, sich die Frage zu stellen, was kann Schule heutzutage jungen Menschen im Bereich Medien, Computer, Netz, Daten und so weiter überhaupt beibringen, schlicht sich den Gegebenheiten einfach nicht nur anzupassen, sondern sie selbst zu gestalten. Okay, die Erfahrung meines eigenen Informatikunterrichts. Der fand statt in den frühen 90er Jahren. Und ganz klassisch, da gibt es einige andere Fächer, wo das auch so ist, aber speziell ist es mir aufgefallen, im Sport und im Informatikunterricht hast du entweder wirklich sehr fachkompetente Leute, ja, in dem Fall eben wirklich gute Informatikerinnen, die genau wissen, was sie da reden und über was, oder, ein ganz explizites Oder, es sind sehr gute Pädagoginnen. Das Zusammentreffen von beiden habe ich so gut wie noch nie erlebt. Es gibt Einzelfälle, ja, aber es ist doch signifikant, dass beides zusammen selten vorzufinden ist. Die Schülerinnenschaft, zumindest zu meiner Zeit damals, ließ sich relativ klar in drei Gruppen teilen. Da gab es die 5% Interessierten, die Nerds, wunderbar, die haben Riesenspaß gehabt. Circa, würde ich schätzen, 20% der Leute haben irgendwas mitgenommen, konnten danach im Office irgendwas machen oder konnten vielleicht auch mal eine Zeile Pascal irgendwie interpretieren oder ähnliches. Aber 75% der Leute konnten tatsächlich überhaupt gar nichts mitnehmen. Ja, sowohl schon während des Unterrichts war das zu bemerken, als auch dann im Nachhinein. Ich hatte vor kurzem ein Klassentreffen, habe mal gefragt, Mensch, wie war, nee, nichts. 75%, sage ich, haben wirklich so gut wie gar nichts mitgenommen. Von daher schien mir dieses Grundkonzept tatsächlich doch sehr fragwürdig, um dann wirklich daraus zu folgen, okay, da muss ich irgendwas ändern. Genau. Am Anfang dachte ich noch, das wäre vielleicht diese Nachwendezeit geschuldet, dass da wirklich ganz viele Dinge irgendwie durcheinander gehen und ganz viele Dinge neu ausprobiert wurden und so weiter. Was ich allerdings jetzt in den letzten Jahren wirklich auch erfahren habe, ist, sowohl mit den Opfern, ja, also den derzeitigen Schülerinnen, sieht's heute noch ganz genauso aus. Die Leute sagen noch ganz genauso, nee, wir haben da unseren einen Nerd, der programmiert für uns alles. Ich glaube, ich kann ein bisschen Office, und der Rest sagt, nee, also da habe ich nur gepennt oder wir haben nur gezockt oder was auch immer. Ja, ich habe auch vor Studierenden referiert, die haben mir genau das Gleiche gespiegelt. Also noch ein paar Jahre zuvor sozusagen. Also es scheint da tatsächlich ein struktureller Fehler vorzuliegen. Okay, aber wie sieht's denn derzeit gerade aus? Also, vorausschicken möchte ich, es gibt mit Sicherheit, ich kenne auch einige sehr fitte Informatiklehrerinnen, ohne Frage, die machen super Unterricht, alles fein, alles gut. Dennoch, habe ich gerade schon so ein bisschen eingeleitet, geht es mir jetzt auch hier auch darum, nicht sozusagen Leute in die Pfanne zu hauen, sondern und einzeln zu sagen, ja, hier, macht doch mal das und jenes. Ich glaube, es gibt strukturelle Fehler in der Organisation und Planung des Informatikunterrichts. So, aber was wird gemacht? Ich lese mal ganz kurz aus dem aktuellen Lehrplan vor, der ist von 2009. Das ist relativ aktuell für den Bereich. Der nächste wird übrigens erst 2025 verabschiedet. Ja, also solche Zyklen haben Lehrpläne. Auch da könnte man schon überlegen, vielleicht ein bisschen lang. Okay, aber was findet derzeit statt? In den Klassenstufen 7 bis 10 im Bereich Mittelstufe. Also wir haben Computer verstehen, Daten und Strukturen, 13 Unterrichtseinheiten. Computer nutzen und anwenden, Objekte, Attribute, Methoden, 12 Unterrichtseinheiten. Informationen präsentieren, Klassen und Objekte, 8 Unterrichtseinheiten, Informationen verarbeiten, Modell, Algorithmus, Lösung, okay, 17 Unterrichtsstunden, Daten modellieren, Datenbanksysteme, 15 Unterrichtseinheiten, Daten darstellen, Informationsprojekte, 10 Stunden, komplexe Anwendungssysteme, 12 Unterrichtsstunden und dann Arbeit in Projekten mit 8 Stunden. Dann gibt es noch den sogenannten Wahlpflichtbereich, das sind 2 Unterrichtsstunden und da können sich die Schülerinnen auswählen zwischen 3 Bereichen, Computerspiele, Verschlüsselung von Informationen, Computer gestern, heute und morgen, Geschichte der Informatik innerhalb von 2 Stunden. Zusammengefasst, es gibt 13 Stunden Hardware, 37 Stunden Programmierung, 15 Stunden Datenbanken, 12 Stunden Office und Co., 8 Stunden Präsentation, 10 Stunden Projektarbeit, immerhin, und 2 Stunden für Verschlüsselung, Spiele, Datenschutz, Geschichte, Datensicherheit und so weiter. Okay. Noch ein paar mehr Merkmale des derzeitigen Informatiklehrplans. Das sogenannte sichere Bewegen im Netz, wie es sozusagen als Topic heißt, gibt es nur und ausschließlich im gymnasialen Lehrplan. An Berufsschulen ist Informatik übrigens noch gekoppelt mit, da heißt es Technik und irgendwas anderes noch. Da geht es unter anderem auch um Windräder und Dampfmaschinen und ähnliches. Druckmaschinen. Weiterer Punkt, es findet nahezu im Informatikunterricht selbst kein Medienkompetenzunterricht statt. Datenschutz, Datensicherheit, 2 Unterrichtsstunden, im Prinzip aber ja eigentlich nur in 1/6 Stunde, ja, dass die Schülerin das aussuchen kann. Also stelle ich ganz klar die Frage, was ist nur eigentlich wichtiger, programmieren zu können, Datenbanken und so weiter, oder zu lernen, wie ich Rechentechnik sinnvoll und vor allem auch in den kommenden, in den nächsten Jahren, ja, wir befinden uns im Bereich Schule, wir bereiten die Leute vor auf etwas, ja. Was ist da wichtiger, das Programmieren oder tatsächlich mit dieser Rechentechnik sinnvoll umgehen zu können? Unklar. Ne? Es gibt sehr gute Argumente, Programmieren zu lernen, Office-Produkte grundlegend bedienen zu können, Lesezeichen im Browser anzulegen, gut suchen zu können und so weiter. Ganz wichtig, ohne Frage, das sollten Sie lernen. Ja? Aber diese Fähigkeiten werden durch Schülerinnen in extrem kurzer Zeit erlernt. Beziehungsweise eigentlich können sie das meistens schon und die Schule muss eigentlich nur noch dafür sorgen, dass sie es ordentlich einordnen können, dass sie sortieren können, dass sie das sozusagen, dass sie sich ein bisschen in geordneten Bahnen sozusagen abhandeln können. So. Das heißt, sie können es in sehr kurzer Zeit lernen und ich überspitze es mal ganz kurz, ich würde schätzen, ein Workshop, 5 Stunden oder 2x5 Stunden, nach 2 Jahren eine Wiederholung von 2 Stunden und zack, schon haben die diese Bereiche, die circa 2/3 des gesamten Lehrplans jetzt eigentlich abhandeln. Ja? Okay. Wir brauchen also nicht so viel Kram, wie der jetzt da drinnen steht, sondern wir brauchen die Sachen, die tatsächlich für die jungen Menschen heute relevant sind. Ich will auch nicht sagen, dass wir den anderen Kram nicht brauchen. Woher sollen die ganzen Junghacker kommen? Völlig klar. Wir müssen diese Angebote haben. Die Leute sollen das lernen können. Ja? Aber für den Großteil ist es tatsächlich so irrelevant, dass dieser Unterricht einfach nur vergeudete Lebenszeit ist, so wie er jetzt gerade geplant ist. So, weiterer Punkt. Technik wird sich schnell entwickeln. Sie entwickelt sich schnell und sie wird sich auch immer schneller noch entwickeln. Also egal, ob Hard- oder Software. Ja? Aber die ganzen anderen Bereiche des Datenhaushaltens, der informationellen Selbstbestimmung, all dieser ganze Kram, ja, der wird wahrscheinlich irgendwie tatsächlich noch sehr konstant bleiben. Zumindest hoffe ich, dass er das bleibt, vor allem auch die kritische Beleuchtung dessen. Also müssen wir uns doch eher damit beschäftigen. So, okay? Von daher, wir brauchen eine neue Form des Informatikunterrichtes. So. Okay, neues Konzept muss her. Warum ich? Ich arbeite selbst noch in anderen Fächern an der Freien Alternativschule hier in Dresden, an der FAS, oben auf der Stauffenberger Allee, habe selbst meine beiden Kinder da oben, begleite den Verein seit mittlerweile, glaube ich, 14 Jahren und bin danach sozusagen auch sehr, sehr nah dran sozusagen am Geschehen. Der Vorteil dieser Schule ist, wir als Eltern und Vereinsmitglieder haben wirklich eine sehr große Möglichkeit, auf das pädagogische Team sozusagen Einfluss zu nehmen. Ja, können sagen, ja, wir wollen das, das und das. Und so kam es auch dazu, dass ich gesagt habe, also das, was ihr hier an Informatikunterricht macht, das mache ich mal anders. Ich biete mal was an. Mittlerweile ist es ganz regulärer Unterricht geworden. Am Anfang war es ein Werkstattzyklus, der immer so gewechselt hat. Mittlerweile ist es ganz klar sozusagen in den Klassenstufen 7 und 8 angekommen und ich unterrichte sie das ganze Schuljahr über. Kurz die Umgebungsbedingungen. Also Klassenstufen 7 und 8, also getrennt sozusagen. Die Gruppengröße ist ca. 20 Schülerinnen und pro Woche 1¼ Stunden Unterrichtszeit. Was ist der Inhalt? Grundsätzlich ganz wichtig die Frage, was sind meine Daten? Das ist die zentrale Frage, auf die ich versuche, jedes Mal wirklich immer wieder zurückzukommen. Um diese Frage dreht es sich. Ich werde sie nicht am Ende beantworten können. Mir ist diese Frage wichtig. Die Leute sollen einfach immer wieder durch den Kopf gehen lassen, bei allen Dingen, die in diesem Bereich irgendwie auftauchen. Was sind meine Daten? Ganz zentraler Punkt. Wenn ich das am Anfang sozusagen des Unterrichts frage, oder des Unterrichtszyklus, dann frage ich natürlich die Schülerin, was sind deine Daten? Fertig. Okay, dann überlegen Sie. Na klar, meine von mir erstellten Dokumente, meine Vorträge, meine irgendwie Präsentationen, was auch immer, meine Hausarbeiten und so weiter, was Sie alles so schreiben. Okay. Dann kommen Sie drauf, na ja klar, okay, meine E-Mails, meine Chats, meine SMS, welche Kommunikation auch immer. Das sind auch meine Daten. Okay. Dann natürlich ganz schnell, meine Videos, meine Bilder, meine ganzen Audioaufnahmen. Auch klar. Und dann kommen einige schon dahinter zu sagen, naja, okay, aber es gibt ja auch das Browser-Profil. Okay, gehört auch mir. Naja, aber ich meine hier GPS auf meinem Smartphone, Bewegungsprofil, das ist auch meine, natürlich, okay. Und dann kommen die anderen und sagen, naja, aber wenn ich irgendwo einkaufen gehe, mein Shopping-Profil und sowas, ja, aber auch mein Essverhalten als solches, ist das nicht auch irgendwie, auch wenn es nicht direkt digital erfasst ist, zumindest noch nicht, das sind auch meine Daten, das sind Dinge, die mir gehören, ja, diese Informationen darüber, wer ich bin und wie ich bin, genau. Und am Ende sozusagen, ja, mein komplettes soziales Verhalten, auch das ist sozusagen Bestandteil oder das kann ein Bestandteil sein von meine Daten. So, und genau auf diese sozusagen ganzen Themen komme ich immer wieder zurück sozusagen und wir versuchen immer wieder um diese Frage herumzukreisen. Also Ziel dieses DAOs ist nicht primär die Vermittlung von technischen Kompetenzen. Habe ich schon erzählt, das lernen die ganz schnell, sollen sie auch, aber das ist nicht der primäre Inhalt, sondern sich kritisch mit Technik und dem eigenen Nutzungsverhalten sozusagen auseinanderzusetzen. Okay, doch wie sieht eigentlich so ein DAO nun aus? Okay. Grundsätzlich, es ist eine Form von Informatikunterricht, er findet ohne Rechner statt. Ganz wichtig. Ohne irgendwelche Geräte. Es gibt einen Laptop und der ist ein Protokollrechner. Das wird gleichzeitig das Protokoll an die Wand gebeamt. Und eine Schülerin, nochmal reihum, schreibt das Protokoll auch gleich so für alle sichtbar. Und alle blicken natürlich rein. Ist immer ein bisschen schwierig sozusagen, aber sozusagen grundsätzlich ein Unterricht ohne irgendwelche Rechner. Auch vielleicht sozusagen nicht ganz so gewöhnlich sozusagen, es gibt keinen Frontalunterricht, ja, das ist an der Schule oben sowieso relativ selten, aber wir sitzen in irgendeiner Form von Kreis. Manche sitzen auf dem Tisch und manche unten, manche sitzen auf dem Fußboden, aber wir sitzen so, dass wir miteinander reden, einfach nur für das Setting her. So, dann, ich rede sehr viel. Das sozusagen ist durchaus auch Bestandteil, das könnte man einen Extra-Teil nochmal dazu machen, aber ich überflute sie tatsächlich, ja, das ist aber Teil des Konzeptes, ja. Natürlich lasse ich zu Wort kommen, aber ganz wichtig, in dieser Viertelstunde bringe ich so viele Buzzwords, so viele Informationen, die können Sie definitiv nicht aufnehmen. Das ist richtig. Es gibt ab und zu Dinge, wo ich sage, ja, ganz wichtig, dann sage ich der Protokollantin, hier, schreib mal bitte auf und dann schreiben Sie einfach Stichwort auf. Okay, ja. Grundsätzlich sind Sie auch nicht verpflichtet, irgendwelche Mitschriften anzufertigen. Einige tun das, weil ich einfach zu schnell rede, richtig, die fragen mich dann später nochmal, du hast irgendwas gesagt, was war denn das eigentlich, okay. Aber grundsätzlich müssen Sie auch das nicht tun. Der direkte zeitliche Ablauf des DAO. Es gibt drei Teile. Der erste Teil beinhaltet immer die sogenannte Protokollkontrolle. Da wir ein Protokoll erstellen, sozusagen machen wir am Anfang der nächsten Stunde die sogenannte Protokollkontrolle. Das heißt, wir schauen uns an, was haben wir eigentlich in der letzten Unterrichtsstunde getan. Einfach schlichtweg auch deshalb, weil ich schreibe keine Tests in diesem Unterrichtsfach, aber irgendwie möchte ich schon noch irgendwie kurz ein kleines Feedback dazu haben, ob denn überhaupt irgendwas hängen geblieben ist in diesem Hirn. Und von daher frage ich beim Protokoll natürlich, wisst ihr noch, was ich da irgendwie gemacht habe oder was wir dort gemeinsam gemacht haben, kann jemand nochmal irgendwas dazu sagen? Also tatsächlich eine Wiederholung der Dinge von der letzten Stunde, ganz wichtig. Dort setzt dann auch schon das erste, wirklich auch sehr inhaltliche Thema an. Was machen wir eigentlich mit diesen Protokollen? Wie, also ganz formal natürlich, wie schreibe ich ein Protokoll, was gehört dazu, klar, aber dann auch, wo legen wir es ab? Für was soll es eigentlich sein? Legen wir es nur auf dem schulinternen Server ab? Schicken wir es uns per Mail rum? Schicken wir es in der WhatsApp-Gruppe rum? Oder machen wir ein YouTube-Video draus? Oder was auch immer, ja? Das sind schon die ersten Sachen, wo wir versuchen, tatsächlich auch inhaltlich uns damit beschäftigen. Naja, das sind jetzt unsere Daten. Aber zum Beispiel meine Daten, unsere Daten, ja? Aber das ist was wir gemeinsam geschaffen haben. Dann sollten wir auch darüber bestimmen, was damit passiert. Da fanden schon die ersten innerlichen auch Sachen statt. Okay, zweiter Teil, also das erste ist, dauert immer so 10 Minuten, Viertelstunde, Protokollkontrolle. Zweiter Teil des DAOs, ganz wichtig, ich nenne das immer die aktuelle Stunde. Ich frage einfach die Schülerin, was ist in eurer letzten Woche passiert, was auch nur irgendwie hier in diesen Unterricht passen könnte. Ja, damit ist wirklich auch alles gemeint. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele, die verdeutlichen sollen, wie umfangreich das wirklich auch sein kann. Die Grundüberlegung dazu ist, also ich spreche in anderen Kontexten immer von den zwei verlorenen Generationen. Wir haben jetzt Schülerinnen, die tatsächlich niemanden fragen können, wenn sie wirklich technische Probleme haben. Es gibt natürlich einige, die haben irgendwie Eltern oder irgendein Bekanntenkreis, irgendjemand, der sich ein bisschen auskennt, ja. Aber grundsätzlich bei der massiven Nutzung von IT-Technik in ihrem Leben jetzt gerade schon, damit meine ich nicht nur Smartphones, sondern die Tablets, die Rechner, die Laptops, alles, diese ganze Kram, sie sind umgeben permanent von diesen Dingen. Sie haben in der Regel kaum Leute, die sie einfach fragen können. Und sind noch nicht so gut geschult, sich einfach ins Netz zu begeben. Einige tun das, einige verzweifeln daran, aber sie brauchen tatsächlich menschliche Ansprechpartnerinnen, um sozusagen ihre Alltagsprobleme einfach bewältigen zu können. Dafür ist genau diese aktuelle Stunde da. Okay, einige Beispiele daraus. Erstes Thema, mein Adblocker geht nicht. Okay, ganz klassisches Problem, das kennen wir alle irgendwie. Hallo, irgendwas funktioniert nicht und so weiter. Das ist natürlich immer ein wunderbarer Punkt, um dann erstmal darüber zu reden, warum brauche ich überhaupt einen Adblocker? Ja, also was sind die Beteiligten am Blockerkrieg oder was wird da eigentlich geblockt oder wer verdient denn überhaupt daran oder was bedeutet das alles eigentlich für uns als Userin sozusagen, diese Tools nutzen zu müssen? Ja? Ich habe auch schon eine ganze Unterrichtsstunde damit verbracht, einfach nur mit den Leuten verschiedene Webseiten aufzurufen, einmal mit Adblocker, einmal ohne, mal mit anderen Blockern und so weiter. Ja, einfach nur mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Ja, also das ist gerade das Problem einer Schülerin, hier mein Adblocker funktioniert irgendwie nicht. Und schon hat man irgendwie nahezu fast ein ganz stundenfüllendes Thema daraus. Zweites Beispiel. Mein Steam-Account wurde gehackt. Immer ein ganz wichtiges Problem. Da muss man auch emotional sozusagen ganz, ganz vorsichtig damit umgehen, weil es natürlich immer ganz nahe geht und so, ne? Weil die logische Schlussfolgerung der meistens dann auch Schüler ist dann, ich werde dann ein großer Hacker, weil dann kann ich es den allen zeigen und dann hacke ich deren Steam-Accounts. Ja, das ist dann immer so die erste Reaktion, wo ich dann natürlich erstmal irgendwie einen zweiminütigen Vortrag darüber halte, irgendwie, was Hacker eigentlich sind und was sind die Guten und die Bösen und diese ganzen moralisierenden Dinge sozusagen bringe ich natürlich an der Stelle auch ein. Aber das bietet sich natürlich auch wunderbar an, um dann darüber zu reden, warum haben denn alle Leute diese Steam-Accounts? Warum werden die überhaupt gehackt? Ist das Spaß? Wer könnte das sein? Und ist das jemand aus der Klasse oder ist das jetzt irgendein Bot oder was auch immer? Ja, das sind also wieder gleich so, es gibt ein Alltagsproblem, muss man vorsichtig damit umgehen und dann nochmal gleich zu gucken, aha, was passiert da eigentlich? Okay, nächstes Beispiel. Die neue App, die ich installiert habe, ne? Also ne, es geht meistens immer um Smartphones oder Tablets oder sowas. Ne? Die sitzen ja selten noch irgendwie am großen Rechner, sondern es geht meistens um ihre Smartphones. Die neue App, die ich installieren will, die behauptet irgendwie, es gibt keinen Platz mehr. Aber hier sehe ich doch irgendwie, ich habe da 20 GB frei auf meiner SD-Karte oder sowas. Ja, ganz normales Userinnenproblem. Und da sozusagen kann ich natürlich dann wunderbar aushören. Kann ich was zu Dateisystemen erzählen? Kann ich was zu Datenträgern erzählen? Da kann ich Ihnen nochmal kurz erklären, warum der es vielleicht nicht sieht. Da kommen die ganzen Beispiele irgendwie. Es gibt halt die versteckten Dateien. Es gibt den Papier. Es gibt die, ach was auch immer, ja, es gibt temporäre Dateien, all diese ganzen Kram. Das packe ich dann sofort da hinten dran. Ja, Sie haben wieder irgendwie ein kleines Problem gehabt im Alltag. Ich kann dazu anschließend wirklich eine ganze Reihe wirklich von ganz klar klassischen Informatikthemen sozusagen. Und dass Sie ein Grundverständnis davon haben, was da eigentlich sozusagen dahinter steckt. So, ein sehr beliebtes und auch sehr emotional vorgetragenes Beispiel. Meine Eltern haben meine Internetzeit begrenzt in der Fritzbox. Wie kann ich das umgehen? Ganz wichtige Frage. Das ist ein ganz zentrales Lebensthema. Wie kann ich das irgendwie umgehen? Klar, zuerst sozusagen kriegen sie, das hassen meine Schülerinnen auch wirklich schon, zuerst gibt es erstmal auch 2 Minuten Vortrag. Es geht hier sozusagen um ein technisches Problem, um ein soziales Problem, nämlich es gibt Regeln zwischen Menschen, in dem Fall zwischen Eltern und Kindern und so weiter, und wir versuchen das jetzt technisch zu lösen. Das ist grundsätzlich eine blöde Idee. Ja, soziale Probleme mit technischen Mitteln zu erschlagen oder zu lösen, ist grundsätzlich, manchmal lässt sich nicht umgehen, manchmal gibt es auch gute Gründe dafür, das zu tun, ohne Frage, aber grundsätzlich sollten wir vorsichtig sein, wenn das irgendwie auftritt. Kriegen Sie immer eine große Rede von mir, finden die schon ein bisschen langweilig, aber okay. Ist mir aber ganz wichtig immer, wenn solche Dinge auftreten, dass ich sage, also wenn ihr das Problem wirklich längerfristig lösen wollt, dann kommt ihr nicht drum rum, mit euren Eltern das auszuhandeln, ja? Und zu begründen und zu erklären, warum und weshalb, ja? Okay. Dennoch gibt's danach von mir natürlich einen Überblick darüber, über das heimische Netzwerk, was ist eigentlich die Fritzbox, welche Rechner sind angeschlossen. Es gibt das WLAN-Passwort, aber es gibt das Fritzbox-Passwort. Aber die Fritzbox ist doch muss ich mich immer im Internet einloggen? Nee, es ist die Fritzbox, die hat ein Webinterface und so weiter. Ja, das sind all die Sachen, die man dann sofort dort anschließend einbringen kann, dass sie ein Verständnis davon kriegen, was da eigentlich wie funktioniert. Genau. Aber es werden eben auch nicht nur diese kleinen Probleme oder die alltäglichen Probleme oder persönlichen Probleme irgendwie thematisiert. Es gibt dann auch größere Themen. Ganz typisch sowas, sind die russischen Hacker wirklich so gut? Ja, kam irgendeine Meldung. Fragenschülerin, das sind wieder die Jungs meistens, ganz klar, die sagen, die wollen ja auch die großen Hacker werden und so, muss ich jetzt irgendwie mit Russen Kontakt aufnehmen und so, weil sie sind so gut und so weiter, ne? So, da kann man natürlich wunderbar anschließen. Was ist Hacken eigentlich? wer hackt alles, warum, wie werde ich das, was muss ich dafür tun, da gibt es die klassischen Vorträge, ne? Lesen, lesen und so weiter, kennt ihr alles, ja, bis hin zu dann einer groß irgendwie einer globalen Analyse, warum gerade Russland, was haben die damit zu tun, warum eigentlich, sind die immer die Bösen oder die guten Hacker, je nachdem, ja, lässt sich dann gleich, haben wir auch schon Stunden damit verbracht, dann irgendwie, sagen uns die Karten vorzuhalten und zu überlegen, was ist da jetzt eigentlich los, ne? Also da wird es dann auch ganz schnell vom Technischen sofort dann sozusagen auch ins Großpolitische. Ganz wichtig. So, nächste, auch eher größere Frage. Was weiß denn die NSA alles über eigentlich über mich? Ja, fragen sie ganz, ganz häufig, weil sie irgendwie Angst haben, dass die NSA ganz wie viele Dinge irgendwie über sie weiß und die ganzen privaten Fotos hat und so weiter, ja. Wunderbar, da kann man natürlich dann ansetzen zum Thema Datenschutz, Datensicherheit, Datenintegrität, weiß nicht, überhaupt den Sinn und Unsinn von Geheimdiensten zu sprechen, oder eben auch wieder dann sehr großpolitisch zu werden. Ja, also immer von den kleinen Dingen, in dem Fall vielleicht auch schon ein bisschen größer, aber nämlich den Ängsten, den Sorgen, den Dingen, die einfach bei Ihnen auftauchen, daraus dann die Themen ableiten, weil sie sind da, sie sind die Grundlage meistens dafür. Ja, ganz wichtig. Noch eine weitere Frage. Ich habe gehört, irgendwie in Google baut ein Rechenzentrum in Finnland. Hä, was, warum Finnland? Ja, wunderbare Sache. Klimapolitik, kann man gucken, wo auf der Erde steht eigentlich was. Da kann man auch wunderbar mit anschließen, dann die großen Unterseekabel mal auf der großen Weltkarte anzuzeigen und gucken, wo liegen die eigentlich? Wo sind denn die Rechenzentren? Wer hat denn da irgendwie Kontrolle drüber? Oder warum finden dort vielleicht gerade Kriege statt? Ähnliches, ja. Wieder eine ganz konkrete Frage. Ganz konkrete Frage, und daraus aber das große Ableiten. Und das letzte Beispiel noch, was hat denn eigentlich da der Telekom-Techniker hier in diesem grauen Kasten irgendwie auf der Straße da getan? Der sah gar nicht aus wie ein Telekom-Techniker, sondern hat so einen Hut auf und so und hat sich nicht gezeigt. Was war denn da los? Ja, wunderbares Beispiel, um wirklich auch den Leuten mal klar zu machen, hey, das sind nie irgendwo die Cloud, die ist weit weg oder ähnliches. Das findet alles physisch statt. Und zwar in Netzwerken, in Kabeln, ja, und die landen zum Beispiel dort, ja, von eurer Fritzbox zu Hause geht es in den Keller runter und so weiter, ja, also bis dahin sozusagen auch ganz klar wieder aufzuzeigen, hey Leute, es ist da, es ist die ganze Zeit schon neben euch, ihr müsst einfach nur hingucken. Und daher sozusagen auch für mich sozusagen der Sinn sozusagen dieser aktuellen Stunde, diesen zweiten Teil im DAO, einfach die Leute zu sensibilisieren und aufmerksam werden lassen, dass diese Technik auch schon die ganze Zeit bei ihnen ist, sie ist ganz nah. Okay. Und dann kommt der dritte Teil, der meistens ziemlich kurz abfällt, das eigentliche Thema des Unterrichts. Ja, also jetzt schon, also zwei Drittel des Unterrichts sind irgendwie gefühlt erstmal nur Vorgeplänke. Ja, ist natürlich Methode, das ist richtig, aber es fühlt sich von daher erstmal ganz leicht und locker an, für die Schülerinnen auch einfach mitzusprechen. Einfach so, ah, es geht hier um Dinge, es geht hier um mich, es geht um meine Probleme. Ja, und erst dann am Ende komme ich mit sowas, nur mal so als Beispiele irgendwie. Natürlich mache ich auch in dem Sinne klassischen Informatikunterricht. Ne? Ich stelle Netzwerke vor, ich erzähle ihnen irgendwie, wie das Internet funktioniert. Protokolle, DHCP, all diese ganze Kram, DNS und so weiter. Ja, das kommt alles drin. Wir bauen natürlich auch mal einen Rechner auseinander, ja. Also ist mir auch noch schon wichtig, dass man ganz kurz mal reinguckt und sieht, ah, es gibt da irgendwie einen Prozessor, es gibt einen Arbeitsspeicher, es gibt Festplatten und so weiter, ja. Das machen wir auch mal, ja. Aber das ist sozusagen ein relativ kleiner Bereich darin. So. Wiederum in diesem kleinen Bereich ziemlich wichtig natürlich, wenn es nicht schon in diesem ganzen Vorgeplänkel permanent besprochen wird, natürlich auch ein systematischer sozusagen Aufbau und ein systematisches Vermitteln von den Themen Datenschutz, Datensicherheit, Datenorganisation, Backups machen, all dieser ganze Kram. Wie halte ich Daten synchron zwischen den ganzen Devices, die ich irgendwie den ganzen Tag irgendwie benutze und so weiter. Einführung Betriebssysteme ist da natürlich auch dabei. Office ist natürlich auch dabei. Natürlich möchte ich, dass irgendwie Schülerinnen, wenn sie die 10. Klasse irgendwie absolvieren, in der Lage sind, irgendwie eine Excel-Tabelle zu schreiben, ja. Auch mal kurz irgendwie wenigstens eine Access-Datenbank mal angeguckt zu haben. Natürlich möchte ich das, ja. Aber das ist ein sehr kleiner Bestandteil. So. Wichtiger dafür oder dagegen ist auf jeden Fall auch noch die Netzrecherche. Das ist wiederum bei irgendeiner Streitpunkt innerhalb des pädagogischen Teams oben an der Schule, weil ich der Meinung bin, das gehört nicht eigentlich nicht wirklich in Informatikunterricht. Dort kann ich mit reinnehmen, irgendwie, wie funktioniert Google eigentlich, wie funktionieren Algorithmen und so weiter, das kann ich da reinnehmen, aber eigentlich, wie ich wirklich sinnvoll suche, das gehört meiner Meinung nach ganz klar in den Fachunterricht. Also ganz klar, wenn irgendwie in Deutsch oder in Geschichte oder wo auch immer Probleme auftauchen, dann muss das dort am Kontext oder im Kontext ganz klar sagen, probiert werden, ausprobiert werden und gelehrt und gelernt werden, wie ich Dinge tatsächlich auch suche. Ja? Irgendwie kann ich auch verstehen, warum die Pädagoginnen immer sagen, ah nee, mach du das mal da drüben, du machst doch das mit den Computern, ja, halte ich aber grundsätzlich für einen falschen Ansatz. Ich mache das meistens mit, weil sonst kriegen sie es gar nicht mit, aber sozusagen, ich denke, das muss definitiv in den Fachunterricht. Okay, das war so der grundsätzliche Oh, jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter hier gerutscht. Ich sehe es gar nicht. Oh, jetzt seht ihr schon die Geschenke. So, okay, da waren wir eigentlich. Okay, der Ablauf. Soweit zusammengefasst. Und damit ihr jetzt noch mal ein bisschen Verständnis davon habt, wie es eigentlich sozusagen da drin passiert, habe ich drei kurze Geschichten sozusagen, was wir eigentlich da getan haben. Die erste Geschichte ist das Dumpster Diving. Dürfte euch ein Begriff sein, das wühlende Müll nach Information, kurz zusammengefasst. Ich habe die Schülerin gebeten, am Anfang der Unterrichtsstunde, ihr schnappt euch jetzt mal irgendwie eine Tüte und dann lauft ihr mal rum im ganzen Schulgebäude und geht mal die ganzen Papierkörbe durch und sammelt mal alle Zettel und Dinge auf, wo irgendwelche Informationen drauf liegen, also irgendwelche Zeichen drauf sind, ja. Riesenspaß, da sind die in Dreierteams los, die ganze Schule auf den Kopf gestellt und irgendwie die ganzen anderen Unterrichtsfächer total gestört und so weiter, alles schön gewesen, Stimmung in der ganzen Schule. Nach 10 Minuten waren sie wieder da, mit so einem riesen Sack, ja, also, und voller Zettel, so, ausgeschüttet, haben wir sortiert, so. Allein in einer Session haben wir über 80 Namen gefunden, zum Teil sozusagen komplett Vollnamen mit irgendwie noch E-Mail-Adressen dazu, irgendwelchen Handynummern dazu und so weiter, bis hin zu Verträgen, bis hin zu natürlich den ganz berühmten Liebesbriefen, auch wenn sie gut zerrissen waren, ja, aber dieser Voyeurismus, der dann einfach auftaucht, das finde ich wichtig. Natürlich sind wir die meisten Menschen sehr neugierig, ja, wir wollen wissen, was denn nur auf diesen 20 kleinen Zetteln irgendwie, wenn ich die zusammenlege, was denn draufsteht. Ich möchte natürlich wissen, wer liebt denn gerade wen und wollte das offensichtlich verheimlichen. Ja, das sozusagen war natürlich ein großer Spaß, das alles zusammenzulegen. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, die haben alles aufgeklebt und so weiter. Ja, also allein in einer Session hatten wir unheimlich viele Informationen zusammen, die Schule betreffen. Ja, und zwar nicht mit Computern und groß gehackt oder irgendwas. Nein, wir sind einfach mal die Papierkörbe abgegangen und haben dort Informationen. Wir haben Daten gesammelt. Ja, das natürlich sozusagen war ein ziemlich großer Erkenntnisgewinn, vor allem auch für die Schule. Mittlerweile gibt's auch in jedem Lehrerinnenbüro einen Schredder. Mittlerweile ist die Zerreißdichte oder die Dichte sozusagen von Liebesbriefen wirklich sehr, sehr klein mittlerweile geworden. Ja, aber ich mache das regelmäßig und das wissen mittlerweile die anderen auch. Also der sensiblere Umgang auch mit solchen Informationen ist auf jeden Fall gestärkt worden. Ja, Dumpster Diving. Dann auf der Suche nach Paketen. Ich habe ganz klassisch die Frage gestellt, wir sitzen am Unterricht, Protokollrechner ist an, habe ich gebeten, ja, ruf mal bitte die FS-Seite auf, irgendwie im Browser. Okay, dann habe ich gefragt, na, wo kommt denn die jetzt her? Also diese Seite, ne? Wir stellen uns mal vor, das ist eine Datei, das konnten sie ungefähr einordnen, was eine Datei ist, so. Die liegt irgendwo rum, wo kommt denn die her? Welchen Weg geht denn jetzt, ne? So, okay. Haben wir angefangen halt. Okay, es gibt ja diesen Laptop, da erscheint diese Webseite. Okay, hat ja Stromkabel, aber eigentlich auch nie weiter. Wo kommt das her? Ah ja, kamen die ersten drauf. Okay, das ist der WLAN-Router da drüben. Da gibt es einen WLAN-Router da drüben. Okay, gut. Sind wir zum WLAN-Router hin. Naja, drei Antennen. Okay, und jetzt? Na, da ist ein Stromkabel dran. Ah, das geht ins Stromnetz. Nee, oder? Nee, okay. Nee, aber da ist ein zweites Kabel dran. Okay, das geht in diese Netzwerkdose heißt das. Okay, gut. Okay, Netzwerkdose. Und dann? Das ist in der Wand. Ist die FAS-Seite in der Wand? Ist nicht. Erinnern sich einige dran? Ah, es gibt doch hier im Klo oben, da gibt's einen komischen großen Kasten, da blinkert ganz viel irgendwie, da sind auch solche Kabel drin. Okay, gehen wir mal gucken, alle aufs Klo gerannt, irgendwie, ah, Kasten, ganz viele Kabel, okay. Habe ich dann erklärt, okay, ist der Etagenswitch, okay. Das Kabel da hinten in der Wand, irgendwie im Unterrichtsraum, okay, endet hier, alles klar. Und jetzt, ist hier die Seite, bei den ganzen Lichtern? Unplausibel, okay. Aber jetzt geht's ja auch noch weiter. Okay, da wussten einige, ah, wir haben da ja so einen Serverraum in der Schule, der ist ganz unten neben dem Heizungsraum ist ein Server und so. Okay, habe ich erzählt, okay, in jeder Etage gibt's so einen Etagenswitch, die ganzen Kabel, geht wirklich runter zum Server. Okay, wir alle zu 20 in diesen kleinen Serverraum rein, okay, wo diesen wunderschönen 19-Zoll-Rack irgendwie das ganze Licht da drin hat und so, und ganz viele Kisten, die irgendwas machen. Okay, jetzt sind wir hier, schön, habe ich erklärt, Server irgendwie, Firewall und so weiter irgendwie, gibt's ja auch Kisten da drin. So, und dann, okay, wo ist die Seite? Die liegt ja auf dem Server. Nee, oder? Ich meine, wir können die auch von zu Hause auf abrufen. Gehen wir da immer hier auf die Schule und die liefert das raus, ne? Nee, okay. Ah, hier ist eine Fritzbox, die kenne ich von zu Hause. Da ist da bestimmt, da geht's ins Internet. Okay, Gott, okay. Fritzbox, so. Ja, und dann diese ganzen vielen Kabel in der Schule irgendwie enden am Ende in diesem kleinen Kupferkabel irgendwie, was dann irgendwie in diese TAE-Dose irgendwie reingeht. Ich sage, ja, ist wirklich so? Okay, was dann? Na, geht's in die Erde. Ja, und dann? Okay, habe ich dann aufgelöst, sind wir raus aus der Schule bis zum ersten grauen Kasten, ja, so schön da draußen irgendwie, hab ich gesagt, okay, hier. Weiter sind wir dann nicht mehr gelaufen, ja, habe ich dann erzählt, okay, nächste Station, grob Postplatz, dann Backbone rüber, irgendwo dann bei Typen, was ist das irgendwie bei Typen, also bei Hetzners dann irgendwo, da lief die Seite rum und so weiter. Ja, also da habe ich das nochmal abgekürzt, das immer nicht mehr erfahren. Ja, aber ganz wichtig, dieses, was für die Leute immer so ganz ominös oder eigentlich, sie fühlen das nicht mehr ominös, sondern das ist in der Cloud, das ist irgendwo im Internet, ja. Ganz wichtig, das haptisch zu machen, das irgendwie wirklich greifbar zu machen, zu wissen, ja, hier finden einfach Funkverbindungen, da gibt's Kabel, da laufen irgendwelche Elektronen durch und so weiter. Ganz wichtig. Es gibt immer eine physische Relation zu dem, sozusagen, was wir immer nur so als Digitales erleben, ja. Also, auf der Suche nach Paketen. Wir haben das Ganze natürlich dann digital auch nochmal durch den Traceroute sozusagen auch nachgespielt, wo ich dann auch mal gezeigt habe, so, ja, okay, jetzt sind wir auf dem Server, der Hub und so weiter. Ja, das gibt's natürlich auch dann die Entsprechung dazu. Das finden Sie immer ganz toll, wenn man dann so ein Terminal auf sich hat und schön was rumblinkert. Wunderbar. Ne? Okay, auf der Suche nach Paketen. Und dann natürlich das ganz große altbeliebte Thema, ich will Hacker sein, ganz wichtig. Sage ich, super, ja, hier ist ein Buch. Ja, klar. Ne? Der Kassel, so. Irgendwann gingen sie mir so sehr auf den Keks damit und ist ganz klar geschlechterspezifisch. Es sind ausschließlich Jungs, zumindest bei mir, die Erfahrung der letzten 5-6 Jahre, es sind wirklich nur Jungs, die Hacker werden wollen. Ich habe jetzt auch schon extra Kurse für Mädchen angeboten, wo ich gesagt habe, hier, werdet bitte Hackerin, ganz wichtig, die brauchen wir, weil sonst müsst ihr immer die Typen fragen, irgendwie, wenn ihr mal Probleme habt, das geht euch echt auf den Keks und so, macht es bitte, werdet bitte Hackerin. Ich habe mittlerweile zwei gefunden, die ein bisschen angebissen haben, auch mal gucken, ja. Aber trotzdem, die Jungs immer und vor allem natürlich immer die mit der größten Klappe, ne? Irgendwie, ja, ey, ganz großer und so. Und da habe ich mir gesagt, okay, nächste Stunde hacken wir, da werden wir alle Hacker. Okay, gut, alle natürlich da gebannt. Ja. Ja, schön Beamer aufgebaut, 7-6 Terminals, schön grün auf schwarz. Und dann habe ich ganze Unterrichtsstunde einen Top laufen lassen, in Tracewood, irgendwelchen Blödsinn gemacht, einfaches Blinkern und nur ganz viel, habe Haufen Manpages gelesen und so weiter. Ja, die Jungs mit der großen Klappe, die waren nach 10 Minuten raus. Also dazu gesagt, sie dürfen Unterricht verlassen, ne? Bei uns können sie einfach rausgehen. Ja, die ganzen Jungs sozusagen, die immer dachten, ich will großer Hacker werden, das waren die ersten, die weg waren. Ja, ich gesagt, ja, das ist aber Hacken, ja. Das sieht, so sieht es aus. Ja, wenn man wirklich, du musst lesen, du musst probieren, du musst nochmal nachlesen, Leute fragen, vielleicht klappt's dann. So, ja. Ganz wichtig sozusagen als drittes Beispiel, ihnen wirklich auch zu zeigen, was bedeutet das Ganze in der Realität und sie ein bisschen runter zu dimmen, sozusagen ihre großen Klappen einfach mal ein bisschen kleiner zu machen. Ganz wichtig. Okay, was habe ich alles aus dem sozusagen herausgenommen, dass ich das jetzt schon eine ganze Weile lang tue? Grundsätzlich, Schülerinnen gehen aufmerksamer mit Technik im Alltag um. Na, der Bezug zu, was war in der letzten Woche, sagen, was wir in der aktuellen Stunde besprochen haben. Einfach, weil ich sagen, also es gibt in der Schule oben jetzt auch grundsätzlich keine Hausaufgaben, aber ich gebe ihnen manchmal so Aufgaben mit und sage, okay, jetzt in der kommenden Woche achtet ihr mal wieder drauf, wie viele Leute irgendwie in der Straßenbahn Smartphones in der Hand haben. Macht mal Statistiken. Oder guckt mal, wie viele Telekom-Autos ihr so zählt. Oder irgendwie sowas, ja. Also tatsächlich wirklich sie darin schulen und sie daran irgendwie zu befähigen, aufmerksam durch die Welt zu gehen und zu gucken, wie viele Antennen hängen rum, wo sind die ganzen Kameras und so weiter. Das wirklich mal mitzugeben, ja. Also, sie werden sensibler sozusagen tatsächlich auch im Umgang mit dieser Technik. Sie müssen sie nur erstmal wirklich sehen. Sie müssen sie wahrnehmen. Sie müssen bewusst danach schauen. Eine weitere Erfahrung ganz klar aus dem Unterricht ist, um diese Dinge zu vermitteln, brauchen wir keine Rechentechnik. Klar, wir haben einen Protokollrechner. Okay. Manchmal schauen wir auch einzelne Dinge nach. Also, kein grundsätzliches Nein. Ja, aber es braucht nicht jede Schülerin direkt vor sich einen Laptop. Und wer schon mal versucht hat, vor einer Klasse von Schülerinnen, die Laptops vor sich haben, zu unterrichten oder nur auch nur irgendwas zu sagen, wird wissen, das ist nicht möglich. Du kannst ihnen tausendmal sagen, hallo, hier bin ich. Nein, sie haben ein Screen vor sich und sie gucken die ganze Zeit drauf, auch wenn nichts passiert. Ja, also ich habe es zweimal probiert und gesagt, okay, wir probieren's, Rechner vorne hin, okay. Keine Chance. Also mag auch an mir liegen, dass ich nicht die Fähigkeit so besitze, irgendwie dann auch so stark autoritär aufzutreten. Okay, aber das finde ich ist auch nicht die beste Unterrichtsmethode. Ja, von daher auch trotzdem die Erfahrung, ich kann eine ganze Menge oder auch sehr viele Dinge ihnen beibringen, auch ohne dass sie irgendein Gerät nur anfassen müssen. Weil es geht darum, was wir im Kopf haben, wie wir Dinge beobachten, was wir dazu denken, was wir davon halten, wie wir es in uns in Beziehung setzen. Na klar, wenn sie lernen sollen, wie sie irgendwie ein Dokument bearbeiten sollen, dann sollten sie es auch mal probiert haben. Das ist auch richtig. Ja? Aber dennoch die grundsätzliche Erfahrung. So. Und dann natürlich ganz klar, siehe das Beispiel Dumpster Diving. eine Sensibilität wird Stück für Stück geschaffen, was sind eigentlich meine Daten. Ja, ich hatte immer die klassischen Beispiele, Schülerin sagt zu mir, ach nee, ich habe nichts zu verbergen, ja, die Klassiker halt. Und dann fand ich irgendwann raus, oder eine Kollegin hat mir erzählt, naja, die ist so eine ganz Schlankheitsbewusste und die immer so, irgendwie, ich esse ganz wenig, nur Salat und so weiter. Und eine Kollegin hatte beobachtet, wie sie heimlich so einen schönen Schokoriegel gegessen hat, zum Mars, Snickers oder irgendwie so ein Kram, ja, und den in den Papierkorb geworfen hat, ja. Okay, ich hatte dann sozusagen mehrere Wochen lang, habe ich es im Kopf gehabt und habe immer, wenn ich so einen Riegel gefunden habe, mir aufgeschrieben, Papierkorb in dem und dem Raum, eine Verpackung, habe und dann sozusagen eine schöne Liste erstellt, eine schöne Tabelle und damit habe ich sie erst persönlich, nicht vom Unterricht, ja, aber erst persönlich konfrontiert und habe gesagt, okay, ich weiß jetzt was über dich. Glaubst du, dass du alle Informationen preisgeben kannst? Ja, ich halte diese Form von Pädagogik, schwarze Pädagogik, grundsätzlich für falsch. Die führt nur selten zu Lerneffekten. Ja, in diesem Fall hat es funktioniert. Ihr war dann klar, ja, jeder Mensch hat etwas zu verbergen und das ist auch sein gutes Recht. Wir alle haben Geheimnisse und das versuche ich meinen Schülerinnen auch immer zu sagen. Es ist völlig in Ordnung, was zu verheimlichen. Wir schämen uns für Dinge. Wir wollen einfach nicht, dass so unsere privaten Dinge irgendjemand was angehen. Ja, ganz wichtig. Direkt. Ich habe es dann anonymisiert und habe das dann sozusagen auch im Unterricht natürlich so präsentiert. Ne? Aber für die Schülerinnen sagen, der ist jetzt falsch gewesen, das im konkreten Beispiel auch zu machen. Ne? Aber ihr war dann recht schnell klar, nein, natürlich. Ja? Und ich habe es nur noch bestärkt, das ist völlig in Ordnung. Ich verrate es auch niemandem weiter. Ja? Aber hier der Beweis, auch du hast etwas zu verbergen. Ja? Und es ist dein gutes Recht, das zu tun. Wir haben jetzt nicht über Diätpläne geredet. Darum ging es überhaupt gar nicht. Ne? Okay, also das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und daraus natürlich auch schlussfolgernd, gerade weil ich es dann eben anonymisiert auch im Unterricht dann auch angebracht habe, natürlich auch sozusagen Sensibilität gegenüber den Daten von anderen. Also nicht nur die Erkenntnis, hallo, was sind meine Daten, was muss ich da eigentlich tun und so weiter, sondern auch zu wissen, mein Gegenüber macht das ja genauso oder ich möchte ganz gerne, dass mein Gegenüber das genauso auch sieht und genauso das gleiche Recht hat. Ja, das heißt auch, das gegenseitige irgendwie lange Spiel bei uns, ne, wir haben ja auch in der Schule ganz viele Laptops, die sie auch frei irgendwie benutzen können, zumindest in der Oberstufe und wir haben ein klassisches SSH-Port offen und wir haben einen Gastaccount, das heißt, es ist ein beliebtes Spiel zwischen den Schülern und Schülerinnen, sich auf anderen Rechner irgendwie per SSH einzuloggen und durch den Firefox zu schließen oder irgendwelche den Rechner runterzufahren, das CDD-Laufwerk auszufahren und so weiter. Ja. Und genau in diesem Bereich sozusagen habe ich dann immer die Möglichkeit zu sagen, naja, aber die Leute, mal abgesehen davon, dass ihr vielleicht irgendwelche Daten vernichtet, wenn ihr einen Rechner plötzlich irgendwie runterfahren lasst, die Leute das Dokument noch nie gespeichert haben, an dem sie gerade arbeiten, sozusagen, aber seid ihr auf einem Rechner drauf und könnt mitlesen, was die Leute so tun. Das haben wir doch live dann auch gemacht. Ne? Wir haben dann so zwei Rechner aufgebaut. Die eine Person hat irgendwie im Netz gesurft und wir haben von der anderen Seite uns eingeloggt auf diesen Rechner und sozusagen gesehen sozusagen ganz klar, was da irgendwie diese Person so tut. Ja? Also ganz wichtig sozusagen, nicht nur der Umgang sozusagen, was sind meine eigenen Daten, sondern auch natürlich, mein Gegenüber hat natürlich auch das Recht auf diese eigenen Daten und das habe ich zu respektieren und deshalb gewisse Dinge zu unterlassen. Okay, so, Schlussfolgerung. Also wenn es das Ziel des Informatikunterrichts sein soll, junge Menschen auf die Zukunft mit Rechentechnik vorzubereiten, ja, dann ist das Erlernen dieser handwerklichen Fähigkeiten tatsächlich wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Was wir tun müssen, ist, sie in Medienkompetenz zu schulen und vor allem ihre Kritikfähigkeit zu stärken. Ja, einfach zu sagen, hallo, guck bitte hin, warum will denn diese App, die einfach jetzt gerade nur ein Kreuzworträtsel macht, warum will die auf euer Adressbuch zugreifen? Also denkt doch bitte mal nach, warum? Also vielleicht, wenn sie einen Namen irgendwie aus einem Adressbuch als Kreuzworträtsel legt. Okay, gut, es gibt Gründe, aber das ist ganz wichtig. Sie müssen lernen, und weil wir können sie nicht auf alles vorbereiten. Ja, das ist das klassische Problem mit Pädagogik. Ja, was wir aber tun können, dass sie irgendwann selber in der Lage sind, Dinge irgendwie festzustellen, die sie vielleicht irgendwie komisch finden. Und sei es nur ein Bauchgefühl, das reicht völlig aus. Dann muss man sich dann daran stärken, einfach dieses Bauchgefühl auch ernst zu nehmen. Ja, also ganz wichtig, Medienkompetenz und Kritikfähigkeit. Und, da kommen wir wieder weit zurück, sie müssen tatsächlich sich damit beschäftigen und müssen überhaupt erstmal wissen, was sie denn schützen wollen. Schlichtweg die Frage, was sind meine Daten? Ja, die Frage ist nicht endgültig beantwortbar, aber wir müssen immer wieder darauf zurückkommen. Okay, was gibt es jetzt noch zu tun? Klar, Lehrpläne ändern, super. Ich will aber ganz gerne Pädagoge sein und jetzt nicht in der Politik tätig sein. Das schaffe ich nicht, bin ich irgendwie zu schwach dafür. Ja? Aber ganz klar, wenn wir da wirklich strukturell was ändern wollen, müssen wir natürlich an die Lehrpläne ran. Das wiederum, was ich ein bisschen leisten kann, ist, wir müssen die derzeit arbeitenden Informatiklehrerinnen natürlich stärken. Wir müssen ihnen Mut machen und sagen, hey, Ihr habt es in der Hand. Na klar, habt ihr einen Lehrplan, ja? Aber ihr habt auch eine Lehrfreiheit. Ihr könnt sehr viel daraus machen, ja? Natürlich könnt ihr irgendwie 20 Stunden Datenbanken machen, ja? Aber vielleicht könnt ihr auch in den Datenbanken noch irgendwie mit Dinge vermitteln, die vielleicht wirklich relevant sind, ja? Dritter Punkt, sich austauschen. Wir müssen Netzwerke schaffen zwischen Pädagoginnen. Weil ich arbeite ja die ganze Zeit wirklich nur in einem ganz kleinen, ich habe auch meine Scheuklappen ganz weit zu. Ich arbeite in einem geschützten Umfeld, in einer freien Schule, wo ich unheimlich viele Freiheiten habe. Gestern hat auch eine Kollegin irgendwie aus der Regelschule gesagt, ja, schön und gut, dass du das so machen kannst. Ich hatte gestern den Minecraft-Workshop, aber was soll ich denn hier machen in meiner Regelschule? Ich bin so sehr gebunden, ich habe überhaupt gar nicht die Freiheiten, die du da oben hast. Ja, ganz, ganz völlig richtig. Ja, also ich kann jetzt auch einfach nur berichten, was ich erfahren habe, was ich irgendwie herumexperimentiert habe. Und daraus müssen wir jetzt Dinge ableiten. Und um das tun zu können, müssen wir uns vernetzen, müssen sich Pädagogen vernetzen. Ganz wichtig. Da gibt es Ansätze dazu, aber es ist noch wirklich ganz weit in den Anfängen. Und, ganz wichtig, wir müssen natürlich in die Informatiklehrerin-Ausbildung gehen. Wir müssen an die Unis gehen. Ja, also wenn, ich habe ja auch schon Vorträge an Unis gehalten, ja, wenn ich dort sehe, was und wie dort gelehrt wird. Manny Gessner hat gestern auch in einem Vortrag dazu auch recht viel gesagt. Ne? Es gibt, gerade eben gibt es sozusagen einen einzigen Schein, den Sie freiwillig machen können zum Thema Medienkompetenz. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, also Lehrerin, ihr wisst, was ich meine, ja? Also, natürlich müssen wir also sagen, nicht nur die derzeitigen arbeitenden Lehrerinnen irgendwie stärken und sagen, hier, das gibt's, das und so weiter könnt ihr machen, sondern auch natürlich in der Ausbildung dieser Lehrerinnen, sagen für zukünftige Zeiten, dort müssen wir auf jeden Fall auch ran. Genau. So. Wer noch Nachfragen hat, später noch irgendwas, da könnt ihr mich erreichen. Ansonsten könnt ihr euch gerne jetzt nochmal Nachfragen stellen, wenn euch irgendwas weiter interessiert oder ähnliches. Es gibt für die Aufnahme gibt es sogar ein Raummikro, damit wir das auch mit im Stream haben. Ja, sehr schön.
So, wo kam die Frage? Hallo. Vielen Dank erstmal. Frage hätte ich noch zum Thema Austausch, was du als nächstes machen möchtest. Gibt es da schon irgendwie plattformmäßig irgendwas oder ist das alles für euch noch in der Ideenfindung, gerade jetzt nicht nur Sachsen, sondern bundeslandübergreifend eventuell?
Okay, also es gibt hier in Dresden gibt es zum Beispiel ein jährlich stattfindendes Symposium, der Fachinformatikerinnen-Tag heißt der, Schulinformatik-Tag heißt der, genau. Es gibt auch kleinere Netzwerke, also wir haben immer das klassische Ding, ne? Wir haben natürlich einzelne Pädagoginnen, die gerade, wenn sie frisch aus der Uni kommen, total motiviert sind, ja, und die ersten 5 bis 10 Jahre es schaffen durchzuhalten im System und dort total fitte Sachen machen. Und die dann auch mal schaffen, irgendwie kleinere Netzwerke irgendwie aufzubauen. Die gibt es in Dresden auch, aber spätestens nach 5 bis 10 Jahren ist die gesamte Energie raus und dann sozusagen sind sie völlig drin, weil sie völlig auch persönlich enttäuscht und resigniert sind, weil es einfach sich wirklich ganz, ganz wenig bewegt. Wir brauchen da tatsächlich, also schön und gut, dass Leute von unten auf die Ideen kommen und wunderbare Dinge aufbauen, aber das hängt dann immer an den Einzelnen wieder und die gehen natürlich dabei krachen sozusagen. Ja, wir brauchen tatsächlich, von oben brauchen wir sozusagen Mittel und sozusagen Strukturen, die das grundsätzlich ermöglichen. Ja, und die vor allem auch die Freiheit ermöglichen, das zu tun, ja. Wenn ich mir angucke, dass irgendwie jetzt, weiß nicht, wie gerade der Schnitt ist, irgendwie, ich glaube, 26 Schülerinnen pro Fachkraft, ja. Also, du kannst du nicht unterrichten. Das ist doch völlig klar, dass du dann irgendwie, wenn du irgendwie von Arbeit kommst, definitiv keine Ruhe mehr hast oder Zeit hast oder irgendwie auch nur Lust hast, dich irgendwie auch noch weiterhin damit zu beschäftigen. Das heißt, sie brauchen innerhalb ihrer eigentlich bezahlten Zeit, brauchen sie die Freiräume, auch sich zu vernetzen, Dinge zu tun. Natürlich gibt es Angebote, sie können irgendwie Weiterbildung machen oder ähnliches, ja. Ja, aber das ist viel zu gering angesetzt, ja. Sie sind grundsätzlich viel zu sehr überlastet und sie brauchen da ganz klar sozusagen Hilfe, beziehungsweise einfach nur die Zeit. Sie brauchen mehr pädagogisches Personal und wir wissen, wie es gerade in Lehrerinnenmangel auch gerade in Sachsen aussieht, das ist gruselig. Also nur mal so als Zahl, 2/3 der neu eingestellten Lehrerinnen dieses Schuljahr sind Quereinsteigerinnen, ja. Also das super Idee, Quereinsteigerinnen reinzunehmen. Dass man es natürlich nur aus der Not heraus tut, weil es keine Fachkräfte gibt, die ausgebildet sind, das ist andere, ja. Grundsätzlich bin ich dafür, natürlich Quereinsteigerinnen zu nehmen, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich bin, glaube ich, immer noch auch der Ansicht, dass Pädagogen eigentlich erstmal was gelernt haben sollten und dann Pädagogen werden sollen. Aber okay, das ist ein anderes Thema so ein bisschen. Aber grundsätzlich zu sagen, ist das Problem, sind völlig überfordert, sie brauchen mehr Freiräume, damit sie diese Dinge tun können. Also die Lust ist da, es gibt Leute, ja, aber die gehen immer jeweils einzeln krachen sozusagen. Ja. Es gibt in den letzten 20 Jahren, kann man es verfolgen, gibt es immer wieder so Netzwerke, die so 2, 3, 4 Jahre existieren, so lange wie irgendwie 1, 2, 3 Leute powern und danach fallen sie wieder zusammen. Ja, und da brauchen wir Hilfe von oben sozusagen, strukturelle Hilfe. Genau.
Ja.
Okay. Gut. So, gibt es noch andere Nachfragen? Irgendwelche Dinge, die unverständlich sind? Oder findet ihr die Idee völlig ein Blödsinn? Also ich habe auch schon mal so ein bisschen den Vorwurf gehört, naja, so ein bisschen Tech-Talk mit den Schülerinnen zu machen, ist das eine, aber ich will eigentlich, dass die irgendwie, weiß nicht, Datenbanken machen, dass die ordentlich Excel können und so weiter. Also das waren so ein bisschen mal die Nachfragen. Ne? Also grundsätzlich, ne, ich möchte gerne Informatikunterricht haben, ohne Frage, so wie er wirklich auch klassisch konzipiert ist. Ja, aber das sozusagen, was sie eigentlich gerade brauchen, die Jugendlichen, ja, hat sich Hilfe im Alltag. Sie brauchen tatsächlich einfach Leute, die ihnen wirklich über die Straße helfen. Und unsere Pädagoginnen sind derzeit nicht in der Lage, weil sie die Kompetenzen überhaupt nicht haben. Ja, also wir müssen die derzeitigen Lehrerinnen wirklich weiterbilden, damit sie eine Frage beantworten können. Sozusagen, wie kann ich irgendwie eine neue WhatsApp-Gruppe erstellen oder ähnliches. Ja, genau. War noch dir.
Ich hätte noch mal ganz kurz eine Frage, und zwar Open Educational Resources. Setzt du die bei dir ein, und ist es für, wenn ja, ist es eher nur was für deinen Unterricht oder für, wird das woanders auch eingesetzt?
Ich setze es in meinem Unterricht so gut wie gar nicht ein. Also, aber einfach nur, weil ich setze generell so gut wie gar keine Unterrichtsmaterialien ein oder sowas, ne? Sondern ich versuche tatsächlich wirklich von dem, was sie wirklich da haben, was sie vorfinden in ihrem Alltag, daraus Dinge abzuleiten. Ja, bei uns in der Schule wird es auch relativ wenig eingesetzt, muss ich auch klar sagen. Da ist auf jeden Fall viel Luft noch nach oben. Ja, also die Ressourcen sind da, aber sie werden wenig genutzt.
Und Geräte, die die Kinder oder jugendlichen Schüler bei sich tragen, also können, gibt's dann auch mal sowas, jetzt nehmt alle mal das Handy und probieren wir mal dies und das oder so, passiert das?
Genau, also in meinem Unterricht habe ich das auch schon so gemacht, da hatten wir das Problem irgendwie Backups machen und sowas, und da habe ich gesagt, okay, nächste Stunde bringt ihr mal alle irgendwie eure Smartphones mit und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie sinnvolle Tools irgendwie installieren, die euch ermöglichen, mit Backups zu machen. Ja, das ist auch sozusagen grundsätzlich richtig, allerdings wäre ich alleine in diesem Unterricht damit völlig überfordert. Das muss auch wieder in die Fachbereiche reingehen, ja, das heißt, es muss völlig normal sein, dass du im Unterricht nicht einfach als Pädagogin sagst, hier kann das mal jemand auf Wikipedia kurz mal nachschlagen, da war irgendwas, ja. Das muss normal werden, ja. Was nicht normal sein soll, dass sie die ganze Zeit natürlich auf dem Telefon zocken, ja. Also ich kann das natürlich auch bei uns oben nur sagen, so groben Regelungen dazu, Smartphones in der Schule, ja, nein, überhaupt. Bei uns sozusagen in der Schule ist es seit vielen Jahren eine Sinuskurve. Es gibt nur das totale Erlauben und das komplette Verbot sozusagen von Handys. Derzeit befinden wir uns in einem Status, eine Woche erlaubt, die andere Woche verboten. Naja, das hat den großen Vorteil, ihr klingt ein bisschen, ja, natürlich basteln wir rum und es gibt auch keine Lösung, die wir die nächsten 10 Jahre geben wird. Wird es nicht geben, wir verhandeln immer neu wieder. Ja? Und bei uns wird es so ausgehandelt, es gibt einmal pro Woche 1,5 Stunden Gruppenrat, da sitzen in dem Fall Klassenstufe 7 bis 10 alle beisammen, also freiwillig, und die entscheiden über solche Regeln. Ja? Gemeinsam mit Pädagogen dazu, aber grundsätzlich die Schülerinnen entscheiden auch über diese Regeln. Ja? Und jetzt gerade sind wir bei der Regelung angekommen und finden das jetzt gerade sehr, sehr spannend, festzustellen, wie sie diese Wochen unterscheiden. Ne? Zum Beispiel festgestellt, ja, in der Woche, wo Handys erlaubt sind, da ist es so schön ruhig bei uns. Ja, logisch, weil die Leute halt nur irgendwie halt so da sitzen. Ja? Während in der Woche dazwischen irgendwie, dann reden sie miteinander, blägen halt rum, werben sich Dinge zu oder ähnliches. Dann ist es natürlich lauter, aber irgendwie ist es doch auch okay, oder? Oder richtig? Also dafür ist dieses, finde ich gerade mal ganz spannend sozusagen, dass wir gerade diesen Wochenrhythmus haben. Okay.
Ich würde noch mal ganz kurz auf einen Vorredner eingehen, und zwar was Vernetzung angeht. Es gibt in Dresden halt sowas wie das Medienkulturzentrum, was halt auch schon einige Jahre besteht. Das ist durchaus auch ein Ansprechpartner für Lehrerinnen oder so. Es gibt noch die Projektschmiede oder die Medienfüchse. Es gibt schon Strukturen, die da sind. Aber Sandro hat auch völlig recht, das muss weiter gefördert werden. Ja, also das MKZ hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad bei Lehrern, also zumindest mit denen ich bereits gesprochen habe. Okay, die gehen halt auch auf sowas wie einen Schulinformatikertag, aber das ist schon bekannt. Dann hätte ich noch.
Aber trotzdem eine Ergänzung noch kurz dazu: Das sind alles außerschulische Initiativen von privaten Institutionen oder Einzelleuten.
Oder Vereinen.
Oder Vereinen, ja? Ja. Das kommt nichts vom Kultus, oder? Ne? Also muss man auch dazu sagen. Ne?
Also, wie gesagt, ich wollte deine Forderung auch nicht damit unterminieren.
Ja.
Weißt du hast vollkommen recht. Wir brauchen halt irgendwie eine Medieninstanz, in welcher Art und Weise auch immer, die halt von Seiten des Staates halt aufgebaut wird, damit halt wir eine gewisse Qualität leisten können und Ansprechpartner sein können. Aber zu meiner eigentlichen Frage noch an dich. Findet in der FAS sonst noch eine andere Art von Informatikunterricht statt?
Okay, es gibt sozusagen in der Oberstufe gibt es Module und da wird auch angeboten, irgendwie Arbeit mit Excel, mit Access, Lötkurse, Basteln mit Arduinos und so weiter. Das sozusagen ist aber nicht verpflichtend. Ja? Also es gibt die Möglichkeit für Schülerinnen an diesen Modulen teilzunehmen, aber sie müssen es nicht. Ansonsten findet Informatikunterricht in dieser Form nicht statt. Arbeit mit Laptops oder mit verschiedensten Medien findet, wenn dann, nur im Fachunterricht statt und das auch viel zu wenig, muss ich auch ganz klar sagen. Und auch da wieder, die Pädagoginnen sind echt sozusagen in dem Fall nicht überfordert, die haben einen guten Schülerenschnitt, aber das ist das Problem, Pädagoginnen sind unheimlich lernresistent. Das ist wirklich ein Phänomen, was ich über viele Jahre auch in der Lehrerfortbildung festgestellt habe, sagen Pädagoginnen sind wirklich sehr schwer zu belehren.
Ich habe halt auch Schüler begleitet bei ihren Jahresarbeiten, beispielsweise aus anderen Schulen. Bei der FRS ist es, glaube ich, ähnlich, dass sie halt auch irgendwann mal so eine Jahresarbeit schreiben müssen. Und da gab es schon große Probleme bei der Erstellung einer solchen Jahresarbeit. Ne? So mit LibreOffice, OpenOffice oder halt Word. Erstmal egal welche Software, wo sie halt generell Probleme hatten, überhaupt die Formalien zu verstehen. Was ist denn eine Fußnote? Zum Beispiel. Und wenn das halt bei euch nur freiwillig stattfindet, sehe ich das halt auch kritisch.
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, bin ich am Arbeiten daran. Und das sozusagen sind Dinge, die kann auch schon sozusagen wesentlich weiter in früheren Stufen auch schon stattfinden. Also das Erstellen von Dokumenten, das Schreiben von Geschichten und dabei irgendwie auch transportieren, wie ich mit Office-Produkten umgehe, das kann ab Klassenstufe 4 locker stattfinden. Ja, also das sollte es auf jeden Fall auch.
Letzte Frage. Ab wann hältst du einen Datenunterricht oder auch einen Informatikunterricht für sinnvoll? Du hast gerade Klassenstufe 4 gesagt. Mhm. Wäre es auch eher möglich? Oder wäre es da, sollte man es da eher nicht tun?
Kommt wie immer auf die Schülerinnen drauf an und natürlich auch auf die Eltern. Ne? Also wir haben den Vorteil oben in der Schule, dass wir sehr eng sozusagen zwischen pädagogischem Personal, Eltern und Schülerinnen zusammenarbeiten und daher immer sehr individuell entscheiden können. Bei uns ist es so, unterhalb von Klassenstufe 4 gibt es im Prinzip gar keine Informatik. Da wird mal irgendwie Sendung mit der Maus geguckt oder sowas, ja. Aber grundsätzlich findet dort in dieser Richtung überhaupt gar nichts statt, ja. Smartphones und so weiter sind offensichtlich verboten in den Klassenstufen 1 bis 3. In den Klassenstufen 4, 5, 6 sind Smartphones erlaubt, in der Tasche zu haben, aber nicht zu sagen, dürfen sie sozusagen nur als Kontaktmöglichkeit nach außen zu haben, dürfen sie nicht rausnehmen und ab Klassenstufe 7 eben zurzeit wöchentlich verschicken. Aber grundsätzlich würde ich jetzt schätzen sozusagen, ja, nee, muss man anders sagen. Man muss von hinten aufrollen. Es gibt sozusagen Ziele, die ich erreichen möchte. Was sollen Schülerinnen bei Beendigung der Klassenstufe 10 bei uns sozusagen für Fähigkeiten besitzen in diesem Bereich? Und dann muss ich das zurückrollen. Und das kann durchaus sein, dass es da Dinge gibt, die ich auch schon ab Klassenstufe 1 und 2 mit einfetten kann. Ganz schlichtweg der Grund ist, eine Siebenjährige kann sehr wohl und benutzt schon Smartphones. Ganz einfach, das tut sie bereits schon im elterlichen Haus. Ja, das ist vielleicht bei uns nochmal ein bisschen was anderes, weil wir so ein bisschen, ja, ein bisschen die Öko-Eltern und irgendwie haben, ne, so ein bisschen die, ein bisschen besonders kritisch sind. Aber ansonsten sozusagen ist es schon so, dass sozusagen eine durchschnittliche Siebenjährige sehr wohl in der Lage ist, ein Smartphone, oder sie benutzt es einfach schon. Und da ist die Frage, sollte sich die Schule jetzt dahinter klemmen und sagen, du blöde Eltern, mach das nicht? Oder sollte sie sagen, okay, gut, ihr benutzt es eh schon, dann lass uns mal angucken, wie es funktioniert. Ja, also ich denke, wir müssen wirklich von hinten nach unten rollen. Gefühlt würde ich sagen, also ab Klassenstufe 4 sollte reichen. Vorher ist, glaube ich, gut, die wirklich noch in den Baum zu hängen und dort hängen zu lassen. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Ne? Also wir brauchen schon noch das Haptische ganz am Anfang, das ist wichtig. So, aber es kann Gründe geben, das auch schon weiter vorzuziehen. Aber ich würde erstmal so schätzen, ab Klassenstufe 4 wäre es sinnvoll, da Dinge anzufangen.
Okay. Mhm. Du hattest am Anfang so eine Auflistung, Prozente, 5% Nerds, 20% hat sich diese... Dieser Auflistung hat sich geändert?
Also das war ja sozusagen eine grobe Schätzung von mir. Ne? Aber bei denen, das Erfahrungen, die ich jetzt sozusagen mit den Schülerinnen habe, jetzt in der Regelschule heutzutage oder auch mit Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, oder Leute, die jetzt seit 10, 15 Jahren aus der Schule raus sind, ist es gleich, würde ich sagen. Also jetzt, ne, was ich mir berichten, ja, wir hatten da diesen einen Nerd, der hat ja immer die ganzen Programme geschrieben, ja. Und dann sagen vielleicht ein, zwei noch, ja, okay, ich Pascal, das war so ein Programmierding, okay, die haben ein bisschen was mitgenommen. Aber eigentlich, wenn ich Leute frage, wie gesagt, ich hatte vor kurzem so ein Klassentreffen, das Leute halt wirklich mal im Klassensatz probieren können aus meiner Schulzeit, wirklich sagen, ich habe nichts mit, ich weiß nichts mehr. Das war doch in diesem komischen Damenbereich, da hast du doch mal alles für uns gemacht, ja. Das sind so die Antworten.
Ne? Ich meine das jetzt in deinem Unterricht, also...
Ach so, von da, also ich hoffe, dass sozusagen der Prozent, also die 5% Nerds, die, ich glaube, die sind konstant. Dass sozusagen, vielleicht schaffe ich es am Ende sozusagen, wenn die Leute bei mir irgendwie nach der 10. Klasse rausgehen, dass es vielleicht 10% sind, vielleicht, dass zumindest ein paar angefixt sind, aber ich hoffe vor allem, dass die 75%, die nichts mitnehmen, dass die wesentlich geringer sind. Und ich würde schon sagen, ja, also eine ganze Menge sozusagen an Sachen sozusagen, kommen auch Leute vor allem dann in den Pausen zu mir, und vor allem ist ja auch so, das nervt mich dann zwar irgendwie, aber die kommen dann eben wirklich nach der Schule, kommen sie irgendwie zu mir, wenn wir uns irgendwie draußen treffen und sowas, ach hier, sag mal, ich hatte noch so ein Computerproblem, ich habe ja schon mal nachgeguckt und ich habe auch schon mal gegoogelt, also ja, das reicht mir völlig aus, wenn sie sozusagen selber schon mal auf die Idee gekommen sind, ah Mensch, und dann weiter nachfragen, na super, sie haben gelernt sozusagen auch das Problem ernst zu nehmen, es hat was mit ihnen zu tun, sie müssen sich kümmern, und dann fragen sie jemanden, wo sie glauben, dass sie damit auskennt, ja. Also ich denke schon, dass dann wirklich einen großen Teil sozusagen da mittlerweile sozusagen durchaus auf jeden Fall was mitnimmt. Was mir immer noch wichtig ist, ich hoffe, dass auch wirklich auch die jungen Mädchen sozusagen tatsächlich wissen oder da wirklich dort wesentlich mehr mitnehmen, als das im klassischen Informatikunterricht der Fall ist. Ja? Also ich komme da auch wirklich manchmal sehr, sehr moralisch und so, ne, mit dem, was ich erst gerade auch schon angedeutet habe. Bitte, ja, ich erlebe das ja jetzt auch mit meiner Generation. Da kommen immer die Frauen zu den Typen halt und sagen, kannst du mir bitte helfen, ja? Furchtbar, ja? So, und ich sage, bitte, bitte ändert das, damit ihr dann nicht später auf diese Typen angewiesen seid, ja? Sondern macht es selber. Und die hoffen immer, ich habe eine Technik, das kann ich nicht. Die benutzen viel mehr auch, es gibt Studien dazu, benutzen viel mehr diese Technik, Smartphones, soziale Netzwerke, als das die Jungs tun, die nur zocken, also nur zocken, ja. So, ne? Also sozusagen dort erstmal klar zu machen, hey, du benutzt das die ganze Zeit, du bist viel fitter als ich oder als irgendwie dein Banknachbar, ja. Also das ist ganz wichtig, sozusagen ihnen Mut zu machen und zu sagen, ja, auch ihr könnt das.
Noch eine zweite Frage, wie ist das Feedback der Eltern?
Natürlich grundweg positiv. Sie sind sehr, sehr froh, weil sie auch festgestellt haben, dass sie völlig überfordert sind mit den Fragen, wenn überhaupt ihre Kinder sie fragen, diese zu beantworten. Es gibt sogar einen weiteren Schluss. Die Eltern kommen zu mir und sagen, kannst du bitte mal den Daumen mit uns machen? Es gibt die, ja, also wirklich, wenn ganz viele, auch andere Erwachsene, also auch Pädagogen in der Schule, ich mache jetzt auch mittlerweile den Dauer auch für Pädagogen bei uns. Ja, ich erzähle ihnen, wie das Internet funktioniert, weil sie wissen es nicht. Ja, das meinte ich ganz am Anfang, zwischendurch schon mal, diese zwei verlorenen Generationen. Wir haben die jungen Leute, die wissen es nicht und wissen, wen sie fragen sollen, weil die mittlere sozusagen oder ihre älteren Generation weiß es auch nicht. Ja, und die müssen genauso geschult werden. Ja, also ganz häufig, wenn ich Leuten irgendwie erzähle, egal welchen sozusagen Status die dann so haben, die sagen alle, können wir bitte auch diesen Unterricht haben. Ja, also da gibt's Elternabende jetzt dazu, da gibt's sozusagen auch Weiter- und Fortbildung, auch für die Eltern wird angeboten. Und das ist ja nachgefragt.
Das ist jetzt ein Zwiegespräch.
Gut, dann die letzte Frage. Dankeschön.
Letzte Frage. Problembeschreibung. Also gehst du mit deinen Schülerinnen darauf ein, wie sie Probleme an Hardware oder Technik generell erkennen können und wie sie diese formulieren müssen gegenüber ihren Supportern oder ihren Helfern zum Beispiel? Mhm.
Ganz klassisch. In der aktuellen Stunde, habe ich noch hinlänglich beschrieben, kommt die Frage auf, ja, mein Rechner ist gestern ausgegangen. Ja, hast leicht ausgeschaltet, ja. Dort versuche ich tatsächlich auch, oder wenn Leute irgendwie sagen, das meinen wir jetzt nicht direkt im Unterricht, aber halt in anderen, hier, ich habe da ein Problem, komm mal rüber. Dann sage ich, nein, beschreibst du bitte mal das Problem. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen in der Lage sein, diese Fähigkeit zu entwickeln, Probleme selbst zu analysieren und dann die entsprechenden Ansprechpartner irgendwie zu haben, ja. Aber natürlich, ich frage auch bei vielen Dingen, wenn es jetzt irgendwie WhatsApp, Facebook oder irgendwie ganzen Kram gibt, den ich überhaupt nicht kenne, ja, den ich nicht benutze, ja, dann muss ich ganz schlicht einfach die Frage auch zurückwerfen, ja. Dann muss ich sagen, können die anderen das mal irgendwie erzählen? Ich habe keinen Plan davon. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Sie haben Probleme und sie müssen natürlich sich an die wenden, die diese Probleme möglicherweise lösen können. Und das bin nicht immer ich, ja, sondern gerade bei ihren Alltagsproblemen ist es auch ganz häufig so, dass sie sich untereinander helfen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch zu lernen, sozusagen, dass sie miteinander auch die Probleme lösen können. Ja, und natürlich lasse ich auch mit der Tante wirklich die Probleme klar beschreiben. Ne? Also wir hatten sie so, da frage ich danach, irgendwie, ja, das Internet ging nicht, ja, okay, was ging denn nicht? War es vielleicht nur das WLAN, was nicht ging und so weiter? Und am Ende kommt meistens raus irgendwie, dass das WLAN nicht geht. Ja, aber solche Dinge, ja. Also ganz wichtig ist wirklich auch nachzufragen und die Leute das beschreiben zu lassen, hast du völlig recht, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch bei den Datenspuren.